der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Sekedar und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Datenschutzbeauftragte bewegen sich im Spagat zwischen technischer Machbarkeit und juristischen Vorgaben. In dieser Folge geht es um ihre rechtliche Stellung, die Vorteile von externen Datenschutzbeauftragten und um die Frage, wie sie als Enabler Prozesse im Unternehmen positiv begleiten können. Licht ins Dunkel bringen Lutz Keppeler, Fachanwalt für IT-Recht und Partner der Kanzlei Heuking, und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Sekedar GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
So, willkommen zu einer neuen Folge Der Stand der Technik, der Podcast zu juristischen und IT-Themen und der Schnittstelle zwischen uns. Und wir sind Daniel und Lutz. Und worüber sprechen wir heute, Daniel?
Wir sprechen über den Datenschutzbeauftragten und seine rechtliche Stellung. Ja.
Kurz und knackig auf den Punkt gebracht.
Kurz und knackig, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dich zu sehen, Lutz. Wir haben uns ja jetzt auch ein paar Tage nicht gesehen. Wie sieht das aus? Artikel 38. Gestern habe ich mich vertan, habe nämlich nachgeguckt und habe mit einem Kunden gesprochen. Ich sage, oh, es ist 27 oder 38. War natürlich der Falsche.
Ja, also um ganz genau zu sein, sind wir im 39. Aber dafür sind ja die Juristen zuständig. Um nochmal klarzumachen, was machen wir heute? Wir klären nochmal so die Rolle, wie ist das im Gesetz? Dann reden wir so ein bisschen über Haftung, dann reden wir ein bisschen über Interessenkonflikt. Dann erzählen wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was kennen wir denn so für die SBB-Typen? Und was ist eigentlich nützlich fürs Unternehmen und wie sollte es idealerweise sein? Und wir fangen an mit dem Gesetz. Was sagt der Gesetz, was der Datenschutzbeauftragte tun soll? Da steht in Artikel 39, dass dem Datenschutzbeauftragten zumindest folgende Aufgaben unterliegen. Und dann gibt es sozusagen zwei große Blöcke. Einmal Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen hinsichtlich der Pflichten. Was muss ich da für die Datenschutzgrundverordnung und für anderes unions- und mitgliedstaatliches Datenschutzrecht tun? Und dann steht da so im deutschen Wortlaut Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung. Und glaubst du, in der Praxis ist es die Aufgabe des DSB zu überwachen, ob da was eingehalten wird? Wie ist das wohl zu lesen? Was meinst du aus deiner Praxis?
Meine Praxis sagt, wir überwachen. Wir haben ja im Unternehmen Datenschutzbeauftragte, die das extern für Firmen machen, und wir überwachen tatsächlich und unterrichten die Geschäftsführung darüber, wie genau der Status ist.
Das ist auch genau richtig so. Aber dieses Überwachen hat ja immer je mehr man verpflichtet ist zur Überwachung, umso eher gerät man ja vielleicht auch in eine Haftung. Ja? Also es ist schon richtig so, dass man überprüfen soll, dass man sensibilisieren und schulen soll, dass man, wenn man mal Vorgaben, Richtlinien implementiert hat, dann soll man auch mal schauen, ob die umgesetzt werden. Aber trotzdem, diesen Begriff Überwachen, da gibt es Gott sei Dank einen klaren Hinweis von vom Europäischen Datenschutzausschuss und vorher schon von dieser alten Artikel 29 Working Party, die ja sozusagen der europäische Zusammenschluss der Datenschutzaufsichtsbehörden vor der Datenschutzgrundverordnung war. Und da steht in einem Working Paper 243, für die, die es nachschlagen wollen, das Überwachen, ja, das heißt hier, Empfehlungen zu unterbreiten, Achtung zu sagen, wenn da bei der Einhaltung der Datenschutznormen Schwierigkeiten auftreten. Das heißt aber nicht überwachen im Sinne von verbieten. Ja, der DSB hat eben aus seinem Amt heraus überhaupt keine Entscheidungskompetenz zu sagen, dies machen wir nicht. Das kann ich so gestalten, wenn ich Lust habe. Ich kann das in die Bestellung des DSB, in interne Dokumente, ich kann dem arbeitsrechtlich Befugnisse geben, ich kann ihm erlauben, Dinge zu verbieten. Aber in der Regel tut man das nicht.
ich glaube auch nicht, dass ein Unternehmen das möchte. Interessant ist ja so dieser Spagat oder dieser Graubereich. Was passiert, wenn jetzt ein Datenschutzbeauftragter einen klaren Datenschutz und vielleicht sogar einen vorsätzlichen Datenschutzverstoß in seinem Unternehmen bemerkt? Und dann kommt ja das klassische, ja, ich habe das gesagt und angemerkt, aber es tut sich nichts, wird es trotzdem gemacht. Also beispielsweise Daten werden gesammelt, sie werden nicht pseudonymisiert, sie werden vielleicht weiterverkauft oder für andere Zwecke benutzt, als sie eigentlich da sind. Sie müssten gelöscht werden und das vielleicht in einem erheblichen Umfang, so dass ich jetzt als Datenschutzbeauftragter da stehe und sage, okay, also das ist ganz sicherlich rechtlich nicht in Ordnung. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich jetzt zur Datenschutzbehörde, zum LDI rennen und melden oder schreibe ich einen großen Zettel an meinen Chef und sage, damit verstoßen Sie gegen ABC.
Ja, Gott sei Dank Letzteres. und damit ist man dann als DSB auch aus der Haftung raus. So jedenfalls nach ganz herrschender Meinung. Man muss auch klar sagen, dazu gibt es jetzt noch keine Urteile. Aber das ist die herrschende Meinung in der Literatur. Melden macht frei sozusagen und nicht melden zur Datenschutzaufsichtsbehörde, sondern klar zu benennen dem Chef, man reportet ja an die Geschäftsleitung, so steht es, das steht im 38 Datenschutzgrundverordnung, die Stellung des DSB. Und wenn man der Geschäftsleitung und den Verantwortlichen die Risiken erläutert hat und die dann trotzdem die Risiken eingehen wollen, dann ist das deren Sache, dann ist das Sache des Verantwortlichen. Und das kann ja ganz legitim sein. Also ich berate ja viel im Online-Marketing. Und wenn man im Online-Marketing Geld verdienen will, dann ist man in erheblichen Graubereichen unterwegs und manchmal auch in Bereichen, wo die Datenschutzaufsichtsbehörde sagt, das geht so gar nicht. Oder hier brauchen wir längst einen Artikel 26 gemeinsamer Verantwortungsvertrag. Und die Praxis zieht so langsam nach. Also muss der DSB zum Online-Marketing häufig sagen, das ist ein erhebliches Risiko. Wenn das die Aufsichtsbehörde mal mitkriegt, und das sieht man ja von außen auf der Webseite, oder wenn da mal Betroffene einen kleinen Schadensersatzanspruch geltend machen, dann wird denen wahrscheinlich vor Gericht Recht gegeben. Ja, danke, lieber DSB. Nehme ich als Geschäftsführer so zur Kenntnis und stelle fest, nächste mit meinem super Webseitenangebot mit ganz viel Traffic drauf verdiene ich wieder 500.000 Euro mit Online-Marketing nächsten Monat. Und dann ist das meine Entscheidung.
Da gibt es natürlich ja auch nochmal technische Möglichkeiten, wie man unter Umständen die 500.000 Euro verdient, trotzdem Datenschutz oder das Grau heller wird.
Absolut.
Von Grau zu Hellgrau.
Absolut.
Ohne dass jetzt eine Funktionseinschränkung oder eine ernsthafte Einschränkung. Also da kann man auch kreativ mit einem vielleicht anderen technischen Blick, was die Kollegen von mir machen, draufschauen und sehen, ob man da von, ich sag mal, Dunkelgrau oder Mittelgrau auf Hellgrau kommt.
Absolut.
Oder vielleicht sogar in Weiß. Da geht sicherlich häufig einiges. Ich finde das interessante Frage, weil diese Thematik, du hast vorhin gesagt, verschiedene Typen des DSB. Und in meiner professionellen Laufbahn sind mir da diverse über den Weg gekommen. Häufig, oder was sehr bedauerlich ist, ich habe auch einige erlebt, die sag ich mal, bis in Burnout gegangen sind, weil sie mit dieser für sich vermeintlichen Haftungsrolle nicht parat gekommen sind oder sagt, naja, ich bin ja dafür verantwortlich, ich habe das gesehen und bin der Datenschutzbeauftragte, soll ich jetzt melden, soll ich da was machen? Also ich glaube, so richtig klar formuliert ist das selten. Der zweite, also da würde ich den ersten Typus ist der Burnout, ich bin daran schuld und kann nichts machen.
Ja, oder dann lass uns abwechseln mit den Typen. Also das knüpft ja häufig dann an den an, der vor 2018 schon DSB war. Also auch unter der alten BDSG musste man ja schon häufig einen DSB benennen. Und der Job war natürlich angesichts der Bußgeldandrohung unter dem alten BDSG, ja, bis zu 300.000, in der Praxis kam das aber nie vor, war jetzt im Verhältnis zu diesen möglichen Sachen, die man sich 2018 so alles vorstellte, was jetzt, ja, da gab es ja Leute, die sagten, wir können hier nicht löschen, die Welt geht unter, wir müssen alles abschalten, sofort, weil sonst kommen sofort morgen Riesenbußgelder. Also die Welt ist halt eine andere geworden, ja. Und dann gibt es ganz häufig den, der 2018 die SPD war, ich könnte mir vorstellen, das ist häufig einer, der dann zu deinen Burnout-Kandidaten war, der hat sich nicht weggeduckt. Ne? Nee, das Amt hat man ihm gegönnt, zusätzlich, keine Ahnung. Also jedenfalls, viele von denen haben dann nach 2018 den Rückzieher gemacht und haben gesagt, ui, in dieser großen Compliance-Welt wollen wir nicht mehr mitspielen.
Ja, immer, denn die Leute, die haben das dann irgendwie immer gemacht, das war so eine Seitenstelle, hat man vielleicht eine kleine Gehaltserhöhung oder irgendjemand, der nicht schnell genug weggerannt ist, hat das dann noch mitbekommen und ist dann da mit rübergelaufen. Aber nee, diese Burnout-Thematik, die habe ich durchgängig.
Ach, okay.
Und was ich auch häufig sehe tatsächlich, das ändert aber die Burnout-Thematik, ist eine Seitengeschichte, ist die Sache, dass natürlich der Datenschutzbeauftragte dann immer aus dieser Kommunikation an die Geschäftsführung heraus natürlich bei seinen Kollegen und Kolleginnen nicht ganz gut gelitten ist, weil man dann in der Kantine sagt, ja, da ist der schon wieder. Wenn der das jetzt mitbekommt, ja, dann steht das nachher im Datenschutzbericht und ich kann dann vielleicht mein Projekt nicht schnell genug machen oder ich muss irgendwas tun.
Kein Freund der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, kein Freund bei Produktmanagern und so.
Genau, also auch das sehe ich schon.
Kein Freund der Marketingabteilung, eigentlich überhaupt kein Freund der IT-Abteilung. Der muss sich seine Freunde suchen, ja, das stimmt. Wenn man ein DSB ist, ne, du hast es ja eben gesagt, ein schlauer DSB, ein guter DSB wird sagen, hier ist ein grauer Bereich und jetzt besprechen wir zusammen, wie wir das Risiko minimieren können. Ohne was zu verbieten, können wir ja trotzdem noch was machen, um im Rahmen der Compliance einen Schritt vorwärts zu kommen. So. Das ist super, so macht man sich Freunde. Aber wenn man natürlich sagt, Hilfe, ich hafte, ich muss lieber alles verbieten und dem Chef sagen, bitte verbiete das, Chef, sonst kommen wir alle in Riesenhaftung, dann.
Gut, das ist ja das Disabling. Und du kennst ja meine Haltung zum Datenschutz. Ich bin ein großer Datenschutzfreund, aber des enableden Datenschutz.
Na klar.
Und ich glaube, dass es uns in der Summe weiterbringt. Natürlich ist es manchmal schwer. Der Enabler oder die Enablerin, das ist aus meiner Sicht diejenige, die den Datenschutz da deutlich weiterbringt, ja, weil kein Mensch will, Alter, nee, darfst du nicht machen, kannst nicht machen, hier noch ein Pop-up, das haben wir da in der Folge zu den Cookie-Bannern, ja, wo ich auch mich frage, bringt das die Welt im Datenschutz weiter? Nein.
Ja, aber es ist immer eine Frage der Perspektive. Häufig sehen wir ja in Deutschland Sachen Datenschutz perspektivisch eher streng. So, jetzt habe ich internationale Unternehmen. Schon außerhalb von Deutschland gibt es ja viel weniger DSBs. Also Deutschland ist das Land der DSBs. Überall in Europa gibt es in der Datenschutzgrundverordnung, wird gesagt, wann brauche ich überhaupt ein DSB, sind ganz hohe Anforderungen. Nicht jedes Unternehmen braucht ein DSB. In Deutschland, wenn ich 20 Personen habe, die bei mir arbeiten und mit Daten.
Frankreich ist es völlig anders.
Arbeiten. So. Das heißt, schon ein verdutzter Spanier oder Franzose wundert sich über seine Tochtergesellschaft in Deutschland und erst recht der Amerikaner und der Chinese.
Ganz vorsichtig, wir beraten ein Unternehmen, das auch in China unterwegs ist und
ja, ich will nur
machen auf da den Datenschutzmanagement mit und China klar ist sehr weit.
Nö, China hat die DSGVO umgesetzt, ist klar, ja, ne? Das haben die gemacht, die gilt nur nicht für den Staat. Das ist die chinesische Lösung. Misstrauen tun wir den Unternehmen.
aber auch in Deutschland nicht in Wortlaut gleich für den Staat zum Teil. Also die haben ja eigene Regeln.
Also prinzipiell ist die DSGVO für den Staat genauso anwendbar wie für Private. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Ich wollte auf Folgendes hinaus. Also aus der Sicht eines Amerikaners sind natürlich alle Datenschutzbeauftragten in Deutschland verrückt, weil die wollen dann konzernweit ein einheitliches HR-System ausrollen. Und jetzt kommt der Datenschutzbeauftragte und der schließt ja eine Allianz mit noch was Komischem für den Amerikaner, nämlich dem Betriebsrat. Und dann hinterfragen die ganz viel und verbieten ganz viel und sind ganz komisch. Und dann ist so ein typischer Job, den ich dann habe, dass der Amerikaner dann bei uns anruft und sagt, wir brauchen einen DPO, Educator, ja, kannst du dem DSB mal bitte erklären, dass er das nicht alles verbieten soll, dass es völlig normal ist und da muss man schon zwischen Welten vermitteln,
Ja, und vor allen Dingen, und da sind wir wieder bei den Typen, wenn du so ein das sagte gestern ein DSB bei einem Kunden, wo ich mich mit unterhielt, er sagte ja, Trüffelsucher.
Sehr schön, genau.
Das sind diejenigen, die müssen dann immer, neue HR-Software, die müssen da drin was finden, sonst...
Da sehen die ihre Erfüllung teilweise. Die
Reputation, ne? Nicht da.
Ne? Also den Typ sehe ich auch genau vor mir. Für den baut man ja manchmal sogar extra was ein, ja, damit der glücklich ist, was findet. Dann kann er sagen, habe ich meinen Job erfüllt. Hier, guck mal über die über die Datenschutzfolgenabschätzung drüber. Und dann, ja, so, das ist...
Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht uns über andere lustig machen. Ne?
Das stimmt. Ja, ich habe mal einen sehr positiven Datenschutzbeauftragten erlebt. Der hat sich selber vor allem als Kümmerer angesehen. Der hat gesagt, sein Hauptjob besteht eigentlich aus betroffenen Anfragen. Und die betroffenen Anfragen kommen ja höchstens in 5% der Fällen, weil wirklich jemand was mit dem Datenschutz will. In Wahrheit wollen die ja alle irgendwas anderes. Mein Chef behandelt mich schlecht, ich will aus dem Vertrag raus, ich finde das nervig, mir fällt kein anderes Druckmittel ein, also mache ich mal einen Auskunftsanspruch. Ich selbst habe mal bei meiner Vermietungsgesellschaft, da haben wir noch zur Miete gewohnt und dann schickten die irgendwie verschiedenste Handwerker, lösten das Problem aber nicht und ich rief da an und da wusste dann der Telefonist überhaupt nicht, wer schon da war und was die da überhaupt gemacht haben. Dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, sie schreiben das doch jedes Mal mit in die Datenbank. Ich mache jetzt einen Auskunftsanspruch geltend, ich will wissen, was da zu diesem Vorgang alles bei Ihnen steht. Stunde später ruft mich der DSB an, sagt, ich bin ja DSB und Kümmerer. Worum geht's denn? Und dann habe ich das geschildert und dann kam der richtige Handwerker und hat das Problem gelöst und ich habe sofort dem geschrieben, da braucht die Daten jetzt doch nicht mehr.
Also du gehörst da zu den 99%.
Absolut. Oder
wie viel waren es? 5%.
Genau, also man ist auch so ein DSB-Typ, ne? Der Kümmerer.
Ja, in der Tat. Also ich sehe das dann bei den Kollegen, wenn sie so Anfragen bearbeiten. Es ist natürlich häufig ein anderer Hintergrund als die eigentliche Wunsch nach Datenschutz. Es gibt natürlich auch Leute, die auf Datenschutzseite dann so Prinzipienreiter sind, also auf Kundenseite so Prinzipienreiter und die dann grundsätzlich immer das Auskunftsersuchen machen, nur um vermeintlich eine Rechtsform durchsetzen zu müssen. Das ist dann so vielleicht manchmal wie auf der Autobahn, die Leute, die dann einen rechts überholen, weil man mal eine halbe Minute zu lange auf der mittleren Spur gefahren ist, ja. Oder auf der linken. Und da muss mir jetzt gezeigt werden, wie die Rechtslage ist. Ja, alles interessante Leute. Ich habe noch eine andere Frage, das hatte ich mir aufgeschrieben. Wie sieht das denn aus mit dem, die DSBs, die uns zuhören werden, es wissen, mit dem Kündigungsschutz? Also das heißt, wenn ich jetzt dann zu meinem Chef renne und sage, ja, also pass auf, du bewegst dich im Dunkelgrau-Bereich, kannst du machen, kostet dich, 100.000 Datensätze, wenn die, je nachdem wie sie denken, 50 Cent pro Datensatz, sind wir also bei 50.000 Euro. Jetzt weißt du Bescheid. Und dann sagt er, Moment, ich bin aber hier einer von den drei Affen, ich will sowas gar nicht hören, dass wir hier in der Firma non-compliant sind und gegen Gesetz verstoßen.
Bring mich bloß nicht in die Haftung.
Du, genau. Bring mich nicht in die Haftung, du jetzt aber bitte weg.
Ja, wie sieht das aus? Das verwirrt die Amerikaner oder internationale Unternehmen auch regelmäßig. Und es gibt diesen Kündigungsschutz, der ganz wichtig flankiert wird durch einen Abberufungsschutz. Also ich kann eben auch nicht sagen, du bist jetzt ab morgen nicht mehr DSB. Ich kann auch nicht sagen, du sollst hier, ich kündige dir, weil mir passt deine Nase nicht mehr. Also der DSB hat einen besonderen Kündigungsschutz und Sinn und Zweck von dem Ganzen ist natürlich, dass der mutig seine Arbeit machen können soll, dass der geschützt werden können soll vor genau diesen missmutigen Reaktionen, die du da gerade beschrieben hast. Und das heißt, im Wesentlichen werde ich den nur los, wenn ich sozusagen von Anfang an das zeitlich begrenzt habe. Ja, wenn ich sage, das machen wir jetzt mal auf 2 Jahre oder wenn ich regelmäßige Kündigungsfristen in den DSB, also bei einem externen DSB ist es dann, das ist ja mit ein Grund, weswegen man häufig externe DSBs nimmt, dass man diesen Kündigungsschutz umgeht sozusagen. Wenn ich das bei einem Arbeitnehmer von mir mache, ist das schwer. Also eine außerordentliche Kündigung ist dann immer noch möglich, aber da sind wir eben im Bereich von vorsätzlich gegen Gesetze verstoßen oder goldene Löffel klauen, ja, oder wilde Hate Speech oder irgendwas dergleichen. Also das ist dieselbe Schwelle, die man sonst hat für eine außerordentliche Kündigung im Arbeitsrecht. Also das ist ernst zu nehmen mit dem Kündigungsschutz und dem Abberufungsschutz.
Man kann halt, wenn man sich einigt, dass man sagt, okay, wir haben einen Datenschutzbeauftragten, wir möchten ja eine Compliance sein. Ein externer Datenschutzbeauftragter hat kein Problem damit, mit dem Chef auf einer Sachebene zu reden. Auch wenn da vielleicht auch mal eine bei Angestellten dann vielleicht irgendeine Ressentiments oder Schwierigkeiten gerade im Miteinander oder die Firma. Man hat ja immer mal gefällt die Arbeit besser, mal schlechter, mal ist der Mitarbeitende total super, der andere weniger. Das ist dann eher als Externer auf einer anderen Sachebene. Und das fällt deutlich leichter, da einen sachbezogenen Bericht zu schreiben und zu sagen, gut, da bist du halt im Grau, Dunkelgrau, kostet dich im Zweifel. Ja. Und wenn du möchtest, können wir dir helfen oder jemand anders kann dir helfen, wie man das vielleicht von Dunkelgrau auf Hellgrau kriegt. Da kommt man auf eine andere Sachebene und das nimmt natürlich aus dem Thema ein bisschen Druck raus. Und außerdem hat man in der Kantine nicht das Problem mit den Mitarbeitenden, die dann sagen, oder die Kollegen, nee, den nicht am Tisch.
Genau, absolut. Also das erlebe ich auch häufig so, dass man sagt ja immer, der große Vorteil des internen DSBs ist, dass der eben das Innenwissen hat, dass der vielleicht lange in der Firma ist, dass der weiß, wie die Firma funktioniert. Das ist auch ein gewisses Asset. Aber sehe ich genau wie du, häufig überwiegen da eben die Vorteile eines externen Profis, der auch in andere Unternehmen reinguckt, weiß, wie machen das andere, was sind Best Practices. Es fällt eben auch schwer, jemand Internes aufzubauen, der dann die nötige Kompetenz hat. Das ist ja nicht ohne, weil wir reden ja über ein Kompetenzfeld, was sowohl rechtlich als auch technisch
ist. Das ist ja immer ein Spagat, was ja so unser USP ist, dass wir, deshalb sitzen wir hier eigentlich, also das Teaming aus Juristerei und Maschinenraum. Ne? Und man muss eben, wenn man zum Beispiel so eine Prüfung macht, man muss halt vielleicht auch mal verstehen, wie eine Software oder wie ein Netzwerk funktioniert, was da wo wie verschlüsselt wird. Und wenn ich natürlich zur IT-Abteilung gehe und die Frage, wie sie sagen, ja, alles verschlüsselt, Backups, die werden jedes Mal gelöscht.
Ich muss Sachen hinterfragen können, dass im Backup gelöscht wird.
Das muss man natürlich technisch verstehen, ja.
Genau.
Und gleichzeitig muss man diesen juristischen Blick darauf haben. Also insofern bin ich da ein Freund von, empfehle es unseren Kunden auch, jetzt unabhängig davon, dass wir Geld darüber verdienen.
Vielleicht müssen wir ein Thema noch ansprechen, ein Interessenkonflikt. Der DSB darf keinen Interessenkonflikt haben. Das ist auch noch so ein typisches Thema, wenn ich eben einen internen DSB habe. Typischerweise ist der bei kleineren Unternehmen oder bei Mittelständlern nicht zu 100% DSB, sondern der ist eigentlich
IT-Leiter.
Der ist eigentlich IT-Leiter, Marketingleiter, Geschäftsführer gerne auch. Ja, nein, das darf er eben alles nicht sein, ne? Weil wenn er sich den Hut IT-Leiter aufsetzt, dann möchte er vielleicht ganz aus IT-Sicherheitsgründen ganz viel loggen, was passiert und ganz viele Überwachungen machen. Und dann muss er sich den Hut als IT-Leiter abziehen und dann den Hut als Datenschutzbeauftragter aufziehen. Und dann muss er im selben Abend zu sagen, oh nein, das ist unangemessen viel, was wir hier überwachen. Das dürfen wir gar nicht. Ja, und das kriegt man in einem Kopf eben nicht zusammen.
Das stimmt. Und CISO sollte auch nicht sein, wird auch gerne gemacht. CISO
darf aber auch nicht sein. Der Chef der Marketingabteilung natürlich hat immer viel Konfliktpotenzial. In der Zukunft wird es noch spannend, ja, weil ich stelle mir vor, einige Unternehmen werden dann demnächst einen KI-Beauftragten auch brauchen. Auch das stelle ich mir nicht einfach vor, das zugleich als Datenschutzbeauftragter zu machen.
Ich bin nicht so ein Freund dieser ganzen Überbeauftragten. Dann habe ich noch den Mittagessen-Suchbeauftragten.
In Deutschland ist das ja gesetzlich so vorgesehen. Der Datenschutzbeauftragte kommt ja aus Deutschland. Den haben wir Europa aufgeschwatzt. Wir haben ja auch einen Fahrstuhlbeauftragten und wenn du in der Industrie unterwegs bist, da gibt es da einen Laserbeauftragten, Arbeitssicherheitsbeauftragten, also es gibt einen dichten Dschungel an Beauftragtenwesen in Deutschland. Das ist so eine deutsche Eigenart.
Mir fällt da noch eins, was du gerade sagtest, so ein Thema davor. Die Frage mit dem externen CISO und dem internen, eigentlich funktioniert das bei uns ganz gut. Wir haben das häufig, dass man so einen internen Ansprechpartner, ja, die interne Datenschutzorganisation und den externen Datenschutzbeauftragten, was dann auch dazu führt, dass mit der Zeit so ein Wissenstransfer stattfindet. Also wenn man das internalisieren kann, möchte, kann man das dann nachher machen. Aber letztlich funktioniert das immer ganz gut. Und dadurch hast du diesen inneren Einblick, wenn die beiden miteinander reden, dann weiß man, okay, was passiert in der Firma, wie funktionieren bestimmte Prozesse, wo sind da Sachen, wo man drauf gucken muss, und du hast gleichzeitig quasi einen neutralen Blick drauf, wo du dann vielleicht, wie du sagst, naja, gut, ist halt Online-Marketing und das kann man soweit schon noch so machen. Ja, und das geht eigentlich ganz gut. Ja, Lutz, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich danke dir für das Grundlagenthema. Ich war mein Vorschlag, mal darüber zu sprechen, weil ich doch hin und wieder angesprochen werde da drauf und immer so ein bisschen die innere Zerrissenheit der einen oder anderen Datenschutzbeauftragten sehe. Oder?
Die Idealrolle des Datenschutzbeauftragten ist eben der Enabler, der Risikominimierer, der Prozesse positiv begleitet, der sich im juristischen und im technischen, also meistens hat man ja Juristen, der jedenfalls die Bereitschaft hat, sich in Technik einzuarbeiten, oder ein Techniker, der jedenfalls die Bereitschaft hat, sich in das Juristische ein bisschen einzuarbeiten. Das wäre aus meiner Sicht die Idealrolle.
Das teile ich zu 100%, deshalb arbeiten wir ja immer gut zusammen, weil wir dann eine ähnliche Haltung zu haben. Ja, der Enabler. Ich wünsche mir mehr Enabler im Datenschutz, wünsche mir auch mehr Menschen, die das ein bisschen lockerer sehen, denn der Datenschutz an sich ist eine wichtige Aufgabe. Es sichert unsere Bürgerrechte. In dem Sinne mein Plädoyer dafür, mehr enablen und Bürgerrechte trotzdem sichern.
Das lassen wir mal so auch stehen als Wort zum Sonntag. Vielen Dank, Daniel. Genau.
Danke, tschüss.
Tschüss zusammen.
Der Technik.